gedacht in meiner Einmanngruppe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns ein Gotteswort bedenken, das uns für diesen Sonntag, dem Sonntag Quasi-Modogenity, empfohlen ist. Wir finden es aufgezeichnet im 20. Kapitel des Johannesevangeliums und es heißt dort von Vers 19 bis 29 folgendermaßen. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölfen, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und als nach Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, und nun, segne das Reden und das Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie das heute mal wieder gelesen oder noch lesen werden oder wie auch immer, der heutige Text gliedert sich in zwei Teile. Der Auferstandene erscheint seinen Jüngern in den Versen 19 bis 23. Und der andere Teil, der Auferstandene begegnet dem Jünger Thomas. Das sind die Verse 29. Die Jünger erfahren, Jesus ist wirklich auferstanden. Er kommt zu dem Friedensgruß, den sie noch kennen aus der Zeit vor der Kreuzigung. Er kommt mit dem Friedensgruß. Mit welchen Grüßen begrüßen wir uns denn? Hey, sagen die Kinder. Die Engel, meine Urenkel, hey, und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann mit dem Gruß komme, dann sagen sie: ist das eine Fremdsprache oder was ist das? So ist es heute. Er zeigt ihnen seine Wundmale und er führt sie nach seiner Himmelfahrt und dem Pfingstfest entgegen. Da wird er sie an seine Beauftragten, da stehen wir auch hier, in alle Welt senden. dass der Heilige Geist kommen werde, hatte er ihnen zuvor angekündigt. Und jetzt an dieser Stelle, in dieser Stelle, bevollmächtigt er sie und haucht ihnen seinen Geist ein. Liebe Gemeinde, zur Erinnerung, als Gott den Menschen schuf, blies er ihn den Atem des Lebens in seine Nase. Das können Sie nachlesen im ersten Buch Moses, Kapitel 2, Vers 7. Dieses Anhauchen findet sich im Neuen Testament nur an dieser Stelle. So setzt Jesus das Wort, das Werk Gottes in neuer Form fort. Und danach beauftragt er sie vom Menschen erfüllten Jünger. Und das ist ein ernstes Wort. Was können wir gar nicht ernst genommen? Zu lösen und zu binden. Aber noch steht Pfingsten aus. Noch entfalten die Jünger die Gabe nicht, die ihnen der Herr verleiht. Der zweite Teil heißt, der Auferstandene begegnet dem Jünger Thomas. Von Thomas ist im Johannesevangelium schon die Rede in Vers 16. Dort wird er als Zwilling genannt. In Vers 19, in Vers 5 ist er der Fragende. Und heute im heutigen Text ist er der Zweifelnde. Er ist also ein dreifaches Zwilling, Fragender, Zweifelnder. Wer sind wir? Wer bin ich? Muss auch ich mich fragen, und zwar täglich. Das Zeugnis und Bekenntnis der anderen Jünger beeindrucken ihn nicht. Beide Male erscheint er ihnen am Sonntag. Was er bei der Maria Magdalena verweigert hat, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, gestattet er dem Thomas. Deine Hand her und lege sie in meine Seite. Maria, Magdalena und die Jünger bezeugen, den Herrn gesehen zu haben. Thomas aber bekennt ihn als Gottheit des Auferstandenen. Das ist eine Steigerung. Obwohl es offen bleibt, wen Jesus meint, wen er selig preist, die nicht sehen und doch glauben. Auch da kann sich jeder angesprochen fühlen. Vielleicht sind es alle, die nach der Himmelfahrt glauben werden, alle, die ihm vertrauen, auch wenn die Augen ihn nicht mehr sehen und die Hände nicht mehr vertasten können. Und das ist die glaubende Gemeinde. Sind wir eine glaubende Gemeinde? Sind wir Fragende? Sind wir Zweifelnde? Oder sind wir Gewisshabende? Ich gehöre zu der letzten Gruppe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, haben wir eben gesungen. Welch ein Text. Vielleicht sind es, hier wiederhole ich mich, vielleicht sind es alle, die nach der Himmelfahrt glauben werden. Alle, die ihm vertrauen, auch wenn die Augen ihn nicht sehen. Die glaubende Gemeinde, die Nachfolger Jesu Christi aller Zeiten, aller Kontinente, angefangen in der Familie. Liebe Gemeinde, wir fragen einmal, was ist eigentlich von der Osterpredigt dieses Jahres in Erinnerung geblieben? Wurde der Glaube gestärkt? Welche Rolle spielt der Auferstandene in unserem, in meinem Leben? Haben wir Auferstehungsgewissheit? Wenn nicht, dann müssen wir uns damit befassen. Kommt er in unserer Gemeinde vor? Was könnte in unserem lauen Lande angefangen und anders werden, wenn wir wieder mehr Menschen davon hätten, dass Jesus auferstanden ist? Ich habe am letzten Sonntag Wie ich war ich mal wieder durch die Altersheime und habe einer Frau mitgeteilt, der Herr ist auferstanden und er ist wirklich selber auferstanden. Und da sagt sie, wenn Sie meinen, das war ihre Meinung. Eine Frau, die wie ich vor der Ewigkeit stehen. Am 11. November 1996 verstarb der Präses der evangelischen Kirche Peter Bayer. Einen Tag später hätte er eine Fernsehdiskussion führen wollen mit dem Göttinger Theologen Gerd Lüdemann. Und Bayer wollte der These Lüdemanns entgegentreten. Jesus sei nicht leiblich auferstanden. Liebe Gemeinde, wie viele Lüdemänner gibt es auch heute noch in unseren Reihen, in unseren Universitäten, in unseren Oberschulen und so weiter und so weiter. Seit über 2000 Jahren hat es immer wieder Menschen gegeben, die gesagt hatten, ich kann es nicht glauben. Und die Steigerung, ich will es nicht glauben. Offensichtlich sagen und schreiben viele sogar, hier wiederhole ich mich wieder, ich will es nicht glauben. Angefangen am Gartenzaun. Anders in einem Hauskreis bekennt eine junge Frau, seit einiger Zeit gehöre ich auch zu denen, die Gott kennen. Wie schön. Sie wollte damit sagen, Gott ist für mich immer nur immer eine Idee gewesen, heute nicht mehr. Gott ist für mich ein Gegenüber, an die ich mich wenden kann. Kann man das so sagen? Ich denke ja. Es ist wohl möglich, einen anderen Menschen zu kennen, aber kann man Gott wirklich persönlich kennen, von Angesicht zu Angesicht? So wie seinerzeit Abraham? Eine Antwort darauf gibt uns die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Dazu drei kurze Gedanken. Einmal, er hört von anderen, dass Jesus auferstanden ist und will es nicht glauben. Nun sieht aber Thomas den Auferstandenen. Und er kann es glauben. Und an uns, auch derjenige, diejenige, die an den Auferstandenen glauben, der nicht mit eigenen Augen zu sehen ist. Wo stehen wir? Zunächst Thomas. Thomas hört von den anderen mit seinen Jüngern und will es nicht glauben. Solange ein Mensch nur auf Berichte anderer angewiesen ist, kann man es nicht ihm verübeln, wenn seine Reaktion ist, ich will es nicht glauben, ich kann es nicht glauben. Offensichtlich leben doch viele auch ohne Glauben an Jesus Christus und nicht einmal schlecht. Ist solch ein Leben viel unkomplizierter und freier, fragen wir. Der zweifelnde Thomas kann nicht glauben. Und wenn wir uns das einmal zu Gemüte führen, kam mir der Gedanke, vielleicht wollte er es gar nicht. Vielleicht besaß er ohnehin nicht genügend seelische und geistige Kraft, sein Leben zu meistern. Vielleicht war er ein Mensch, der schnell die Flügel hängen lässt. Als er noch während seiner Zeit der Wirksamkeit Jesu hörte, dass ihr gemeinsamer Freund Lazarus gestorben sei, nahm ihn diese Mitteilung so mit, dass er am nächsten auch gleich gestorben wäre. So können Sie es nachlesen bei ihm. im Kapitel 11. Bei einer anderen Gelegenheit, als Jesus seine Jünger kurz bevor er da mit den Worten tröstete, wo ich hingehe, sagt Jesus, das wisst ihr. Und den Weg wisst ihr auch. Da reagiert Thomas, wo ich hingehe, wie sollen wir den Weg wissen? Und in der Einsaal, wie soll ich den Weg wissen? Auch das ist eine Frage, die ich mir viele Male selber gestellt habe. Wie soll ich den Weg wissen? Allein geht es manchmal nicht. Da brauchen wir Schwestern und Brüder, die da Wegweiser sind. Und ausgerechnet dieser Mann ist nicht dabei, als der Auferstandene seinen Jüngern erscheint und damit zeigt, dass er dem Tod die Macht ein für alle Mal genommen hat. Wenn es schon dem Thomas so schwer fiel zu glauben, ihm, der doch einige Jahre mit ihm zusammen gewesen ist, wie viel schwerer wird es dann für Menschen unserer Tage? Auch hier ist die Verkündigung des Wortes Gottes gefragt. Nicht nur die Hauptamtlichen, die sich mit einem Kalan verkleidet haben. Nicht die, die an Jesus Christus glauben, also wir. Wir als glaubende Gemeinde. Und immerhin bezeugen 10 Männer von dem, wir haben Jesus gesehen. Heute sagt die Mehrheit, wir haben Jesus nicht gesehen. Wie kann dann jemand auch etwas glauben, das er nicht sehen kann? Liebe Gemeinde, wir lesen aber im Hebräerbrief, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, Kapitel 11, das große Glaubenskapitel. Obwohl das eine immer wieder eine wiederkehrende Frage ist und der häufigste Einwand gegen den Glauben ist, wird man von diesem Problem nicht so einfach wegkommen. Wir sind im Leben auch sonst auf Erfahrungen angewiesen, die sich unserer Nachprüfung durch unmittelbare Einsichtnahme entziehen. Ob die 10 sich Mühe gegeben haben, Thomas zu überzeugen, ob sie argumentiert haben, wir wissen es nicht. Eine Woche vergeht, danach kommt es zu einer weiteren Erscheinung des Auferstandenen. Das ist das Zweite. Nun sieht Thomas den Auferstandenen. Aber es geht weiter mit dem Satz, und er kann es glauben. Welch eine Verwendung ist da geschehen. Man sagt, dass das Reden von Gott heute sachlich begründet sein will. Was für ein schlauer Satz. Er wurde gesagt von Herrn Zart. Er war ein evangelischer Theologe, ein Schriftsteller, und er hat auch viele Bücher geschrieben, zum Beispiel Woran ich glaube, meine Sache mit Gott, oder ein anderes Buch, Wie kann Gott das zulassen, und er beschreibt das Leben Hiobs. Lesenswerte Bücher, aber auch dazwischen schlaue Sätze, schlaue in Anführungsstrichen. Obwohl das eine wiederkehrende Frage und der häufigste Einwand ist gegen den Glauben, wird man mit diesem Problem nicht so richtig warm und schon gar nicht auf einfache Weise fertig. Wir sind im Leben auch sonst auf Erfahrungen angewiesen, die sich unserer Nachprüfung durch unmittelbare Einsichtnahme entziehen. Sie haben gemerkt, ich habe mich mit Absicht. Ob die zehn sich Mühe gegeben haben, Thomas zu überzeugen, war wieder meine Frage. Ob sie diskutiert und argumentiert haben, machen wir das auch? Und dann sagen sie, naja, es ist halt so, c'est la vie, es ist halt so, darfst du nicht so ernst sehen und so weiter und so weiter. Es stimmt zwar, heute im sogenannten nachchristlichen Zeitalter, da wird schon mal intensiver gefragt, mehr gefragt als vor 2000 Jahren, dennoch. Und das ist der neutestamentliche Bericht deutlich, was der Unglaube des Thomas nicht weniger kompakt als der Unglaube unserer Zeit. Ihr Glaubenden, so höre ich ihn sagen, ihr Glaubenden, ihr habt gut reden, ihr habt etwas erlebt, ich aber nicht. Das ist der Unterschied, ihr Lieben, höre ich Thomas sagen. Aber dann hat er auch, der Mann des Unglaubens, auch eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Was Thomas vorher wie frommes Gerede vorgekommen war, was ihm eine Illusion zu sein schien, das wird für ihn nun konkret Erfahrung. Erfahrung und Wirklichkeit. Er als ein zweifelnder Mann kann den Auferstandenen sehen, kann ihn betasten, kann mit ihm sprechen. Es ist uns nicht überliefert, was die beiden gesagt haben. Das war eine sehr diesseitige irdische Begegnung. Die Erfahrung des Thomas, und braucht es einen Menschen unserer Tage nicht zu erschweren, seinerzeit dem Auferstandenen zu begegnen. Offensichtlich ist Begegnung auf eine Weise, wie sie Thomas hatte, heute nicht mehr so ohne weiteres möglich. Nicht einmal der ehemalige Christenverfolger Saulus sah ihn so, wie Thomas ihn erlebt hat. Saulus, wir kennen die Geschichte, Saulus hatte eine Lichterscheinung. Er hörte aber, dass Jesus mit ihm sprach. Und seither haben unzählige davon berichtet, Jesus habe zu ihnen gesprochen oder sei ihnen begegnet, wenngleich nicht alle eine so dramatische Christusbegegnung hatten, eben wie Saulus. Haben wir auch solche Begegnungen? Wie viele Male können wir da fragen, war das Jesus, dem wir begegnet sind? War das eine Begegnung, eine Bemerkung, ein Seufzer, ein Stöhnen und so weiter? Erst in den letzten Jahren gibt es wieder Missionsberichte, die von sprechen, Menschen haben eine Erscheinung gehabt. Da bin ich immer vorsichtig, wenn ich das höre. Für uns Europa verlaufen Christusbegegnungen meist weniger dramatisch. Der eine erlebt den Auferstandenen, während er die Bibel liest. Der andere beim Hören einer Predigt. Eine Auslegung in der Bibelstunde. Und so weiter und so weiter. Am Krankenbett, am Sterbebett, das sind heilige Momente, die man erlebt haben muss. Wieder ein anderer erlebt ihn in der Erfahrung christlicher Nächstenliebe. Jesus möchte, dass alle Menschen von ihm erfahren. Wer nicht zu ihm findet, ist verloren. Liebe Gemeinde, das ist unsere Aufgabe, angefangen in der Verkündigung, angefangen als jedem Einzelnen. Wer nicht zu ihm findet, ist verloren. und ich werde vor ihm stehen, wie es im Lied gelungen sind. Dann wird er mich auffragen, wie war das damals? Hast du weggehört? Bist du weggegangen? Hast keine Zeit gehabt? Andere Interessen und so weiter und so weiter und so weiter. Wer nicht zu Jesus führt, hat verloren und wir haben uns vielleicht schuldig gemacht. Er aber will nicht, dass nur ein einziger verloren geht. Jesus blieb damals standhaft bis zum bitteren Ende, bis zu seinem unverdienten Tod. Diese Verurteilung, die eigentlich Menschen, alle Menschen treffen musste, die sich gegen Gott auflehnen, ist die Basis unseres Glaubens geworden. Gott macht allen Menschen Mut, ihren Unglauben aufzugeben. Wer seine Schuld vor Gott bekennt und sich zu Jesus Christus anvertraut, der kann mit Gott nicht nur rechnen, solange er lebt, sondern auch, und das ist das Allerwichtigste, danach, das ist das Wichtigste. Dazu nun der Schlussgedanke. Auch derjenige soll an den Auferstandenen glauben, der ihn nicht mit eigenen Augen sieht. Viele Menschen in allen Teilen der Welt können davon erzählen, dass Gott für, was Gott für sie getan hat. Sie können bezeugen, Gott schenkt mir Glauben. Ich vertraue seiner Zusage, dass ich durch den Tod Christi nicht länger die Schuld, dem Tod und der Sündlosigkeit meiner Existenz verfallen bin. Ich glaube, dass ich einmal auferstehen werde. Ich glaube, dass Jesus Christus darum starb, dass meine Schuld vergeben ist, wenn ich ihn darum bitte. Bittet, so wird euch gegeben. Ich glaube, dass ihr mir während meines Lebens von Etappe zu Etappe leitet, bis ich einmal das mir gesteckte Ziel erreiche. Und wenn man da immer mal wieder nachdenkt, dann kommt man eigentlich vom Bitten zum Danken. Das mag eine Funktion des Alters sein, ich weiß es nicht. Liebe Gemeinde, das ist es, was wir mit der Redewendung Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus meinen. Wenn Menschen die Augen aufgetan, wenn er ausruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann ist er an das Ziel gelangt, an dem Thomas war, als er von dem Auferstandenen niederfiel und ihn anbetete mit den Worten, mein Herr und mein Gott. Die 10 Jünger bereiteten Thomas durch die Weitergabe ihrer Erfahrung auf dessen eigene Begegnung mit Jesus vor. Vielleicht kann manche unserer Verkündigungen eine ähnliche Wirkung haben. Die Formulierung, ich kann nicht glauben oder ich will nicht glauben, ist dabei kein Hindernis. Es wäre jedoch nötig, dass man sich ehrlich sowohl an den Fragen des Tages und der vordergründigen Existenz stellen, wie auch dem Problem Tod und Schuld sowie der Frage nach dem Sinn des Lebens. Das sind ernste Fragen, die muss man sich auch einmal stellen müssen. Wenn Jesus uns begegnet, sollten wir ihm nicht ausweichen, vornehm und bühnenreif, sondern es machen wie Thomas, ihm die Ehre geben, ihn anbeten, mein Herr und mein Gott. Man braucht da nicht länger von irgendwelchen höheren Mächten zu sprechen oder von irgendeinem Gott, über den man nichts weiter zu sagen hat. Wir können nur mit Thomas sprechen, mein Herr und mein Gott. Liebe Gemeinde, das gibt Kraft. Kraft auch für dunkle Tage, auch für die Täler des Lebens, auch in der Zeit, in der wir nichts sehen von Gottes Macht. Das meint Jesus, wenn er sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft.